Hallo Mila.
Hallo Larissa.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila. Wir hoffen, dass ihr ganz schöne Festtage mit euren Liebsten verbracht habt. Und heute möchten wir unseren Podcast nochmals kurz vorstellen für alle diejenigen, die uns noch nicht seit Anfang an hören. Ich bin Larissa.
Und ich bin Mila. Wir sind beide Schweizerinnen, beziehungsweise wir leben in der Schweiz, haben aber beide noch südländische Wurzeln, wenn man das so sagen kann. Larissa hat spanische Vorfahren und ich portugiesische, darum verstehen wir uns natürlich auch blendend. Wir haben beide die Ausbildung zur Lehrerin gemacht. Ich arbeite momentan auch auf dem Beruf und Larissa hat sich dazu entschieden, dass sie noch ein weiteres Studium beginnen möchte, weil sie einfach nie genug haben kann von Schule. Deshalb macht sie jetzt noch das Bachelorstudium zur Logopädin, ist aber auch schon bald fertig und dann kann sie dann loslegen. Wir sind beide 25, werden aber beide bald schon 26, also Anfang des nächsten Jahres. Und wir haben den Podcast genau etwa vor einem Jahr, ist uns die Idee dazu gekommen und wir haben damit auch sofort durchgestartet und wir sind mega froh, dass wir jetzt so eine kleine Community aufgebaut haben im Jahr 2021.
Genau, das hast du sehr schön erklärt. Deshalb erkläre ich noch kurz den Podcast. Und zwar behandeln wir jeweils Fälle aus aller Welt. Das heißt, wir nehmen jeweils 6 Fälle aus einem Land, bauen dann ein Special dazwischen ein und gehen dann zu den Fällen aus einem anderen Land über. Momentan sprechen wir über deutsche Fälle und auf Instagram lassen wir euch jeweils mitentscheiden, welches Land ihr euch wünscht und in welches wir als nächstes gehen. Zudem haben wir die Kategorie Wahrheit oder Mythos, die machen wir auch jeweils am Anfang des Podcasts und auch auf Instagram könnt ihr jeweils mitraten in unseren Stories. Immer am Sonntag. Falls ihr uns also noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne tun unter tequila.podcast. Wir geben uns viel Mühe, jeweils Beiträge mit Bildern zu unseren Fällen zu erstellen und eine kurze Beschreibung darunter zu schreiben. Und dieses Mal haben wir auch wieder einmal gefragt, welche Fälle ihr euch wünscht aus Deutschland. Vielen Dank an alle, die uns einen Fall zugesendet haben. Leider können wir nicht alle vorgeschlagenen Fälle in unserem Podcast erarbeiten, aber für heute habe ich mir einen ausgesucht, den uns eine liebe Hörerin empfohlen hat.
Wir haben auch das Glück, dass wir etwa nach einem halben Jahr von Podimo unterstützt wurden. Die haben uns so unter ihre Fittiche genommen und jetzt haben wir durch ihre Unterstützung das so gelöst, dass wir einfach jede zweite Woche exklusiv nur bei Podimo zu hören sind und wir haben da auch einen Link für euch. Wenn ihr euch gerne schon immer mal ein Abo machen wolltet, aber nicht sicher seid, ob sich das lohnt, dann könnt ihr mit unserem Link, der übrigens auch auf Instagram ist und in jeder Folgenbeschreibung, könnt ihr einfach mal 30 Tage Podimo kostenlos testen. Und das sind ja nicht nur wir, sondern auch andere super tolle Podcasts, wie zum Beispiel Menschen und Monster oder mit ihrem anderen Podcast Kaltblütig. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ich starte jetzt mal, bevor du uns deinen Fall erzählst. Ich bin schon mega gespannt, welchen du dir ausgesucht hast. Und zwar mit dem Wahrheit oder Mythos. Ich mache es ja immer so, dass ich mir, oder ich habe jetzt einfach die letzten paar Male Glück gehabt, dass ich die Wahrheit oder Mythos so aufgebaut habe, dass es um Foltermethoden oder die Todesstrafe ging. Und Larissa, die Arme, musste immer überlegen, ob das wirklich sein kann oder ob ich mir da etwas ausgedacht habe. Heute geht es auch wieder um eine Foltermethode und zwar aus dem antiken Griechenland. Die nennt sich der dreiste Bulle. Die gibt es wirklich. Jetzt ist aber meine Frage, ist es wirklich so, dass bei dieser Foltermethode einem Stier, also das ist so wie eine Arena, wie wir es von Spanien kennen, im Stierkampf, und dass da in dieser kleinen Arena das Opfer steht, das gefoltert werden soll. Und der Stier, der ist so in einem Wartestall, sage ich jetzt mal. Und dann wird da ein Feuer gelegt. Und weil der Stier sehr stark ist und auch sich erschrickt, weil da ein Feuer ist, bricht er aus. Und mit den Stieren ist es etwa so wie auch mit den Bienen oder den Wespen. Wenn man eine Biene in ein Glas tut und schüttelt, dann greift sie die erste Person an, die sie danach sieht, weil sie einfach denkt, das ist mein Angreifer, und so macht das dann auch der Stier. der dann unkontrolliert auf das Opfer zurennt und so entsteht halt ein Kampf um Leben und Tod für das Opfer. Manchmal stirbt es halt dann gleich auch dabei und sonst ist es einfach, wie schon gesagt, eine Foltermethode, dass man so etwas aus jemandem rausquetschen kann. Was sagst du? Ist das die Wahrheit oder ist das ein Mythos?
Du machst es wie immer sehr spannend und schwer. Irgendwie denke ich so, wie kannst du so etwas erfinden? Geht ja fast nicht. Andererseits weiß ich halt auch von den Stierkämpfen, obwohl wir das natürlich nicht unterstützen, das ist Tierquälerei, weiß ich, dass da auch dieses Tuch, das sie da so schwenken, das ist ja immer so rot oder pink, aber eigentlich sehen die Stiere ja diese Farbe gar nicht, sondern ja, rennen auf das zu, was sich so bewegt. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, das ist ein Mythos, weil ich nicht denke, dass der Stier einfach so auf die Person direkt zurennen würde und die umrennen würde und bewusst töten würde.
Du bist mega, mega gut. Ich habe mir nämlich die Methode wirklich selber ausgedacht. Es ist also ein Mythos. Aber es gibt die wirklich. Also wie schon gesagt, die Methode Dreister Bulle, die gibt es und die stammt auch wirklich aus dem antiken Griechenland. Es geht dabei aber um einen hohlen Stier aus Bronze. Der wurde extra dafür angefertigt und den hat man dann über einer Feuerstelle platziert. Das Opfer wurde dann in den Stier reingesperrt, also da hat es so eine kleine Luke und das Opfer wurde dann da rein, ja, gedrückt, gesperrt. Und dann hat man unter dem Stier ein Feuer gezündet und logischerweise, weil ja der Stier aus Bronze ist, wurde der sehr schnell sehr heiß. Und das Opfer wurde dann also eigentlich einfach zu Tode geröstet, nicht mal verbrannt, sondern einfach nur in der Hitze drin, ja, genötigt, sage ich jetzt mal. Und im Stier waren auch noch Rohre platziert, die die Schreie des Opfers in Schnauben und Grunzen verwandelten. Und so klang es dann nach außen für die Zuschauer so, als wäre der Stier einfach wütend. Halt, das kennt man ja, die Geräusche, die ein wütender Stier macht. Und die Knochen des Opfers wurden dann zu Armbändern verarbeitet. Sehr brutal also.
Oh, ja, das tönt richtig schmerzhaft und echt schlimm, wenn man sich vorstellt, dass man da wie so gerüstet wird über dem Feuer. Boah, richtig schrecklich. Aber ich muss dir ein Kompliment machen, weil du hast so viel Fantasie. Wie geht das?
Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder schon fast traurig und psychisch krank ist. Zu viel True Crime gehört.
Das dürfen, glaube ich, unsere Hörer und Hörerinnen entscheiden. Schreibt uns mal, ob es Mila noch gut geht oder ob sie Hilfe braucht.
Als ich Hilfe brauche, müsst ihr so denken, dann wird es schwierig mit dem Podcast. Also überlegt euch gut, was ihr sagt.
Gut, dann starten wir jetzt aber mit dem Fall. Wir gehen zurück ins Jahr 1993 nach Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Die siebenjährige Anna fiebert dem 20. Januar entgegen. An diesem Mittwoch wird nämlich ihre geliebte Tante Elisabeth aus Hessen zu ihnen kommen. Mit dem weißen Porsche Cabrio und den drei französischen Bulldoggen. Anna freut sich sehr auf die Schwester ihres Vaters, denn sie ist gewandter, großzügiger und eleganter als alle anderen Menschen, die Anna kennt. Sie erzählt immer so großartige Geschichten und kann sich so schön schminken. Elisabeth hat eine hohe Stirn, große, ausdrucksvolle Augen, geschwungene Lippen und rotes Haar. Anna liebt es, ihr beim Schminken, Haare frisieren oder Fingernägel lackieren zuzusehen, denn meist bekommt sie auch ein wenig Puder auf die Nase oder Rouge auf die Wangen. Annas Eltern genießen es auch, dass Elisabeth an diesem Mittwoch kommt, denn die Tante übernachtet bei ihnen und so können sie an diesem Abend an einen Vortrag ihrer Kirchgemeinde gehen. Obwohl Annas Vater Ernst Rudolf einen gut bezahlten Beruf als Industriemanager ausübt, lebt die Familie bescheiden. Auf keinen Fall möchten die beiden ihre Tochter zu sehr verwöhnen. Sie soll sich nicht von den anderen Kindern abheben. Deshalb ist die Erziehung streng. Anna soll schon früh selbstständig werden und im Haushalt mithelfen. Doch das hat noch einen weiteren Grund. Annas Mutter Benedikte erkrankte kurz nach Annas Geburt an Multiple Sklerose und ist immer mehr auf Hilfe angewiesen, denn zu diesem Zeitpunkt geht sie schon an Krücken. Also alle, die diese Krankheit nicht kennen, ihr könnt sie auch googeln, aber es ist eigentlich eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, die Krankheit greift quasi den eigenen Körper an und dieser degeneriert immer mehr. Die Eltern sind also froh, dass Anna hilfsbereit ist und zuhört, wenn ihr etwas aufgetragen wird. Als Elisabeth am 20. Januar 1993 mit ihrem Porsche Cabrio vor das Haus fährt, stürzt Anna aus dem Haus, um sie zu begrüßen. Und die liebe Tante hat sogar noch ihre Lieblingseissorte besorgt, Pistazie. Gegen 7:30 verabschieden sich die Eltern, um einen Vortrag zu gehen. Anna geht dann noch mit den 3 Hunden einzeln vor die Tür. Sie ist sehr stolz darauf, dass sie alleine mit den französischen Bulldoggen nach draußen darf und hofft, dass sie von ihren Schulkameradinnen gesehen wird. Währenddessen bereitet Tante Elisabeth Eis für die beiden vor. Über Annas Portion gießt Elisabeth sogar noch Schokoladensauce, die sie angebrochen im Kühlschrank gefunden hatte. Als Anna wiederkommt, folgt der Höhepunkt des Abends. Endlich kann sie ihr geliebtes Pistazieneis essen. Prompt ist sie schon fertig mit ihrer ersten Portion und bekommt sogar noch eine zweite und eine dritte. Danach begleitet Tante Elisabeth Anna nach oben ins Zimmer und während Anna ihr Nachtgebet aufsagt, sitzt ihre Tante am Bett. Anschließend schläft Anna ein. Gegen 22 Uhr kommt zuerst die Mutter nach Hause, dann der Vater, der noch Pizza geholt hat. Die 3 Erwachsenen essen Pizza und trinken dazu Wein, als Anna um 10:30 ihren Vater ruft und ihm gesteht, dass sie sich übergeben musste. Aber er soll bitte nicht mit Tante Elisabeth schimpfen, weil sie ihr so viel Eis gegeben hat. Ausnahmsweise darf Anna nochmals mit runtergehen, weil es ihr so schlecht geht, und dort darf sie einen Tee trinken und das Magenmittel Uzara einnehmen. Sie sitzt blass auf dem Schoß ihrer Mutter und sagt kein Wort. Erneut wird Anna übel und sie bekommt zusätzlich Durchfall. Von Mitternacht an erbricht Anna jede Viertelstunde und so beschließen ihre Eltern, dass sie mit ins Ehebett darf, damit sie nicht alleine schlafen muss. Ihr Vater gibt ihr erneut Tropfen, dazu Kohlekompretten und Elektrolyte. Erst gegen 5 Uhr morgens schläft Anna erschöpft ein. Ihre Eltern vermuten zunächst einen heftigen Magen-Darm-Infekt, doch kurz vor 7 steht Anna schon wieder auf, weil sie ins Badezimmer muss und verliert dabei das Bewusstsein. Tante Elisabeth merkt erst zu diesem Zeitpunkt, dass etwas nicht stimmt, weil sie Anna im Badezimmer findet und aufs Bett trägt. Doch die 7-Jährige wird immer schwächer und in diesem Moment kommt Panik auf. Alle 3 fahren direkt mit Anna ins Krankenhaus. Auf dem Weg verliert sie mehrmals das Bewusstsein, obwohl Tante Elisabeth versucht, sie durch Zwicken wach zu behalten. Bei der Aufnahme im Krankenhaus um 8 Uhr ist Anna nicht mehr ansprechbar und so wird sie sofort auf die Intensivstation verlegt. Mittels Röntgen wird ein Schatten im Magen festgestellt und eine Vergiftung vermutet. Bei Anna wird ein schwerster Schock diagnostiziert, die Hände und Füße des Kindes sind eiskalt, ihre Haut blassgrau und ihr Atem sehr schwach. Anna wird deshalb einen Tropf gelegt und künstlich beatmet. Um 11 Uhr bleibt das Herz von Anna zum ersten Mal stehen. Die Ärzte bemühen sich abermals darum, Anna wieder zu beleben. Doch um 11.32 Uhr müssen sie aufgeben und Anna für tot erklären. Schwerster Schockzustand. Sie stirbt 13 Tage vor ihrem 8. Geburtstag.
Oh, die Arme.
Ja, echt jung. Elisabeth bekommt den Todeskampf ihres Patenkindes nicht mit. Denn sie hatte für diesen Tag einen Tierarzttermin vereinbart und war deshalb auch nach Stuttgart gekommen und fährt deshalb zurück zum Haus ihres Bruders, bringt dann einen ihrer Hunde zum Tierarzt und kehrt nochmals ins Haus zurück, um zu duschen, sich zu schminken, anzuziehen, das Geschirr vom Vorabend abzuwaschen und mit ihrem Ehemann zu telefonieren. Erst gegen 12 Uhr ist sie zurück im Krankenhaus und erfährt von ihrem Bruder, dass Anna gestorben ist. Die Reaktion der Tante? Sie sagt, Und ich habe so etwas Verrücktes gemacht, wie die Spülmaschine eingeschaltet, obwohl sie erst halb voll war. Eine etwas merkwürdige Reaktion auf eine solche Nachricht, die für sie noch weitreichende Folgen haben würde. Als Elisabeth Anna noch zum letzten Mal sehen darf, beginnt auch sie zu weinen. Sie fragt, woran Anna gestorben sei, doch niemand weiß es genau. Die Ärzte vermuten, wie ich vorher erwähnt habe, eine Vergiftung und haben die Giftzentrale in Berlin alarmiert, die eine Eisen- oder Kupfervergiftung vermuten. Am nächsten Tag besucht eine Kripo-Beamtin die Familie, um die Eltern zu fragen, ob sie einverstanden damit sind, dass Annas Leichnam obduziert wird. Zusätzlich notiert sie, was Anna am Vortag gegessen hat: ein Laugenbrötchen mit Leberkäse zum Mittag, Weihnachtsgebäck am Nachmittag, nochmals Brötchen mit Leberkäse am Abend. Und Elisabeth, die noch immer da ist, fügt hinzu, dass sie noch Eis gegessen hätte. Benedikte, die Mutter, bietet der Kripo-Beamtin an, alle Lebensmittel zur Untersuchung mitzunehmen, und Elisabeth fügt hinzu, sie könne auch ihre Tasche durchsuchen, doch die Beamtin lehnt beides ab. Das ist ein riesengroßes Versäumnis, denn Benedikte wirft in den folgenden Tagen alles Essbare weg: ungeöffnete Nudelverpackungen, die Packung Pistazieneis und die angebrochene Schokoladensoße. Einfach alles.
Ja, verstehe ich aber auch. Also ich denke, wenn ich zu Hause einen Fall hätte, also ich weiß, wie das ist. Ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung bei uns, also bei mir zu Hause, nicht im Urlaub oder so. Und ich war die Einzige, die sie erwischt hat. Aber wir haben uns dann so fest überlegt, woran das liegen könnte, dass wir nachher alle Reste, die wir vielleicht noch aufgewärmt hätten oder so, einfach weggeschmissen haben, weil wir uns gedacht haben, ja, irgendwo ist der Wurm drin. Dann verstehe ich das, aber ich finde, die Kripo hätte da einfach von Anfang an sagen müssen, ja, wir nehmen von allem eine Probe mit oder so.
Genau, also ich verstehe das auch. Ich denke, wenn man Mutter ist und dem Kind so etwas passiert, ja, und ich meine, das ist ja etwas richtig Schlimmes, wenn das Kind sogar daran stirbt. Und ich verstehe dann schon, dass man vielleicht Angst hat, ja, dass man dann auch davon essen könnte, von dieser giftigen Substanz. Anfang März kann in Annas Magenflüssigkeit Arsen festgestellt werden. Dieses ist auch unter dem Namen Arsenik oder Mordgift bekannt. Normalerweise wird Arsen genutzt, um die Festigkeit von Bleilegierungen zu verbessern und das Blei somit gießbar zu machen. In einigen Ländern wird Arsen als Schädlingsbekämpfungsmittel beispielsweise im Weinbau eingesetzt und auch in Arzneimitteln wie in Tresenox, das zur Behandlung gegen Krebs eingesetzt wird, findet Arsen Verwendung. In Annas Fall wird jedoch eine Konzentration von 700 Milligramm pro Kilo Körpergewicht gefunden. Spätere Untersuchungen gehen sogar von 2 Gramm in Annas Körper aus. Diese Dosierung hätte ausgereicht, um nicht nur jemanden, sondern 20 Kinder umzubringen. Nun beginnen die Ermittlungen. Annas Klassenzimmer und Spielplätze, auf denen sie gespielt haben könnte, werden untersucht. Lehrer und Lehrerinnen, Mitschüler und Mitschülerinnen werden befragt und die Familie genauer unter die Lupe genommen. Dabei findet die Polizei heraus, dass Annas Großeltern Apotheker waren. Sowohl das Elternhaus als auch das Haus der Tante werden durchsucht. Und obwohl im Wohnzimmer im Haus der Eltern eine Blechschachtel mit der Aufschrift "Homöopathische Taschenapotheke für den Krieg" gefunden wird, in der 7 braune Röhrchen mit dem Etikett Arsenikum gefunden werden, kann darin nur Zucker festgestellt werden. Nachdem sie in beiden Häusern nicht fündig werden, fahren sie zur ehemaligen Apotheke von Annas Großeltern nach Stuttgart, zu deren Keller die Familie bis im September 1992 Zugang gehabt hatte. Und da findet die Polizei ein Fläschchen Natriumarsenicosum im Keller, also eine Art Arsen, das für homöopathische Medikamente verdünnt wurde, und ein Fläschchen Arsentrioxid, was dreiwertigem Arsen entspricht und hochgiftig ist. Der neue Pächter gibt dem Beamten an, dass sowohl Ernst Rudolf als auch Elisabeth mehrmals im Keller gewesen seien. Man kann zwar feststellen, dass Anna mit Arsen vergiftet worden war, jedoch nicht, ob es mit demjenigen aus der Apotheke geschehen war, weil die chemische Zusammensetzung sich durch den Verwesungsprozess verändert hatte. Toxikologen gehen jedoch davon aus, dass Anna das Gift nach 19 Uhr eingenommen hatte, dass sie sonst schon früher an der hohen Dosierung gestorben wäre oder Vergiftungserscheinungen gezeigt hätte. Entweder wurde das Arsen also im Eis oder in der Schokoladensauce verabreicht, oder Anna hatte das Eis wirklich nicht vertragen, sich übergeben und dann mit dem Tee oder dem Medikament das Arsen aufgenommen. Verdächtigt werden also sowohl die Tante als auch die Eltern. Doch alle drei beschützen sich auch gegenseitig und geben an, sie können sich nicht vorstellen, dass jemand von den anderen beiden Anna vergiftet hatte. Also muss nach Motiven gesucht werden. Wieso hätte die Mutter Anna umbringen sollen? Weil sie aufgrund der Geburt von Anna an Multiple Sklerose erkrankt war? Eher unwahrscheinlich. Vielleicht war es der Vater. Wollte er seine Familie loswerden, um wieder frei zu sein? Das erscheint auch unwahrscheinlich. Und wie sieht es bei der Tante aus? War diese neidisch und gönnte den beiden ihre Tochter nicht, weil sie selbst keine Kinder bekommen konnte? Auch das wird von dem Beamten für kaum denkbar gehalten. Also denken Sie darüber nach, ob vielleicht die Ermordung eines Erwachsenen geplant war und Anna zufälligerweise zum Opfer wurde. 2 Wochen nach Annas Tod geschieht dann nochmal etwas Komisches. In der Bielefelder Zentrale der Firma Oetker trifft ein Drohbrief ein, der in Stuttgart abgestempelt wurde. Darin steht: Wir fordern von Ihnen 80.000 Mark. Sollten Sie diesen Betrag nicht für uns aufwenden können, können wir Ihnen nicht mehr garantieren, dass wir verhindern, dass Chemikalien jeglicher Art in Ihre Produkte gelangen. Die Chemikalien sind für ihre Kunden und somit für die Verbraucher ihrer Produkte lebensgefährlich. Mr. Calver.
So krass und so dreist, einen solchen Brief zu schreiben. Also,
ja.
Geht gar nicht. Stell dir vor, du bist da der Lebensmittelverkäufer. Oetker ist ja eine große Kette, aber trotzdem, also da musst du ja fast der Forderung nachgehen und zur Sicherheit wahrscheinlich dein ganzes Sortiment mal komplett wegschmeißen, weil man einfach nicht sicher sein kann, was jetzt da wirklich drin ist. Also echt schlimm.
Ja. Und man weiß halt auch nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Man kann es nicht nachverfolgen. Aber obwohl der Erpresser oder die Erpresserin sich nochmals meldet, kommt es nie zu einer Geldübergabe. Ein Zusammenhang zum Fall von Anna kann auch nicht erkannt werden, denn es wäre komisch, wenn jemand zuerst die Konsumenten oder Konsumentinnen töten möchte und dies tut und dann eine Drohung sendet und Geld fordert. Und zudem hat auch Elisabeth vom Eis gegessen, das Gift kann also nicht einfach im Eis drin gewesen sein. Andererseits gibt es einen ähnlichen Fall, wo so etwas mit Pralinen passiert ist. Also zuerst hatte jemand die Pralinen vergiftet und erst danach den Drohbrief gesendet. Und es gibt dann auch so Experimente und die Ermittler finden heraus, dass man auch nur einen Teil des Eises vergiften könnte. Also dass man die Verpackung nur auf einer Seite vergiftet und den Rest unvergiftet lässt. Und dann bleibt das Gift auch nur in der Hälfte oder in diesem Teil der Packung. Also das haben sie ausprobiert und konnten das auch nachweisen. Was in diesem Fall aber feststeht ist, die Familie konnte an Arsen rankommen. Denn Ernst Rudolf und Elisabeth stammen aus einer Apothekerfamilie und hatten zu dieser Zeit noch Zugang zum Keller der Apotheke, in der es Arsen gab. Außerdem hat Elisabeth Pharmazie und Chemie studiert und kennt sich somit mit der Wirkung von Giften aus. Eigentlich sollte sie nämlich die Apotheke übernehmen, bricht jedoch kurz vor ihrem Staatsexamen das Studium ab, um die Branche zu wechseln. Nach Annas Tod verhielt sich Elisabeth auffällig. Sie verließ das Krankenhaus, als es ihrem Patenkind schlecht ging, hat am nächsten Tag die Geschirrspülmaschine laufen lassen und wirkte schon wenige Tage später fast fröhlich, als sie über Annas Tod sprach. Nun wird ihr Telefon abgehört und die Mitschnitte werden von einem Psychologen analysiert. Ohne sie jemals gesehen zu haben, sagt dieser 6 Wochen später, sie neige zu Eifersucht, Macht- und Besitzdenken, habe einen Hang zur Unwahrheit und exzessiven Übertreiben und sei außerdem nicht zu Mitleid fähig. Elisabeth bestreitet, mit Annas Tod etwas zu tun gehabt zu haben, wird jedoch 14 Monate nach Annas Tod festgenommen. Denn aus den Zeugenaussagen und den persönlichen Eindrücken der Beamten entsteht eine rätselhafte Persönlichkeit aus Elisabeth. Schwer durchschaubar, polarisierend, mit eiskalt wirkender Selbstbeherrschung. Am 17. Oktober 1995 beginnt der Indizienprozess am Landgericht Stuttgart. Nun sind ungefähr 2,5 Jahre seit Annas Tod vergangen. 6 Tage lang dauert dieser Prozess, während dem Elisabeth die meiste Zeit schweigt oder erklärt, dass sie mit dem Tod ihres Patenkindes nichts zu tun gehabt hatte. Das Gericht befindet zwar, dass das Arsen im Dessert gesteckt haben muss, jedoch gibt es keine objektiven Beweise für diese Vermutung. Auch vor Gericht kommt wieder das Motiv auf, dass Elisabeth geldgierig gewesen sein könnte. Denn sowohl sie als auch ihr Bruder hatten nach dem Tod ihrer Eltern, die übrigens auch auf seltsame Art und Weise starben, Millionen geerbt. Mit Annas Tod wäre die Erbin weg gewesen, die nach dem Tod von Ernst Rudolf und Benedikte einige Millionen zusätzlich bekommen hätte. Was auf der anderen Seite auch absurd ist, weil ihr Ehemann sehr gut verdient. Plus hatte Elisabeth ihrem Bruder Ernst Rudolf sogar die Generalvollmacht über die Verwaltung des Erbes erteilt, was in dieses Bild nicht passen würde. Aus den abschließenden Worten des Richters spricht viel Mitleid mit den Eltern, jedoch keines für die Patentante. Es heißt nämlich: Aus der Art, wie beide über ihr verstorbenes Kind sprachen, war eine fortwirkende Zuneigung und Liebe und eine noch andauernde Trauer über den Verlust des aufgeweckten und hoffnungsvollen Mädchens zu spüren. Hingegen hätte Elisabeth das Vertrauen des Kindes kaltblütig missbraucht und es heimtückisch ermordet. Deshalb wird sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Verteidiger reicht Revision ein und der Fall wird nochmals vor dem Landgericht Heilbronn präsentiert. Doch auch hier wird Elisabeth zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Anwalt lässt aber auch nach diesem Schuldspruch nicht locker. Er glaubt an Elisabeths Unschuld und ist sich sicher, dass die Konkurrenz der Unwahrscheinlichkeiten nicht zu einer Verurteilung hätte führen sollen. Denn alle Varianten, die Eltern als Mörder, Elisabeth als Mörderin, ein Außenstehender oder eine Außenstehende als Mörderin, wie der Erpresser oder die Erpresserin, alle Möglichkeiten sind unwahrscheinlich und machen keinen Sinn. Trotzdem dürfen die anderen Theorien nicht einfach ignoriert werden. Er sagt, Glauben gehört in die Kirche, nicht in den Gerichtssaal. Im Jahr 1999 geschieht etwas Unfassbares. Fast 6 Jahre nach Annas Tod überprüfen die Karlsruher Oberrichter das Urteil, das in Heilbronn gefällt wurde, und sagen, es sei fehlerhaft, fragwürdig und spekulativ gewesen. Denn die Angeklagte sei schon frühzeitig als Täterin festgestanden, obwohl erneute psychologische Abklärungen ergeben hatten, dass sie psychisch nicht krank ist und ihr Verhalten erklärbar war. Sie hatte zu dieser Zeit nämlich Krebs und überspielte die Spuren, die die Chemo bei ihr hinterließ, mit ihrem Aussehen. Also deshalb hat sie sich auch mehr geschminkt und war aufgetakelter, als es eigentlich in so einem Fall halt üblich wäre. An diesem Tag wird sie freigesprochen. Elisabeth kommt nach 3 Jahren und 8 Monaten Haft aus dem Gefängnis, doch ist überhaupt nicht glücklich. Sie sagt, mir ist Furchtbares angetan worden. Ich habe fast 4 Jahre meines Lebens verloren, die kann mir keiner zurückgeben. Mir ist mit dem Freispruch keine Gnade, sondern Gerechtigkeit zuteil geworden. Wenige Jahre nach ihrer Freilassung stirbt Elisabeth. Die Akte zum Pistazieneisfall ist bis heute offen. Mila, was denkst du darüber? Gibt es eine Theorie, die für dich am wahrscheinlichsten ist?
Also ich muss sagen, als du es jetzt so erzählt hast, habe ich mir halt gedacht, okay, ich glaube, der Fall ist gelöst, es ist die Tante. Aber ich persönlich habe mir gedacht, ich finde, die Beweislage spricht jetzt nicht unbedingt für sie. Klar, es gibt halt wie sonst keinen Verdächtigen, und durch das, dass sie halt die ganzen, also die Zugänge zum Arsen hatte und Apothekerin und so, ja, Stimmt, aber sonst finde ich, hat sie ja nie irgendwie Anna gegenüber gezeigt, dass sie sie nicht gerne hat oder so. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie hat sie ja wie eine Prinzessin behandelt und sie verehrt. Ja, darum denke ich jetzt fast nicht, dass das der Grund war und vor allem auch nicht wegen dem Erbe. Dann hätte sie wahrscheinlich noch ein Weilchen gewartet und sicher nicht das arme Ding mit 8 Jahren schon getötet. Ja, also meiner Meinung nach war sie es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt wirklich eine externe Person war. Es gibt ja auch den, der heißt, glaube ich, der Pausenbrotmörder. Das ist ja einer, der seinen Mitarbeitern Blei in die Pausenbrote gemischt hat, immer mehr, immer mehr. Und das hat man halt auch erst ganz spät gemerkt. Und der hat es ja auch einfach so getan, also einfach aus Jux, weil er halt das lustig oder nicht lustig fand, aber einfach weil er halt so dreist war. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht schon eine externe Person rumläuft und den Leuten und vielleicht in das Eis irgendwie aus, also das kann man ja mit einer ganz dünnen Nadel von einer Spritze machen und die ins Eis reindrücken und dann hat sie jetzt vielleicht jetzt wirklich die vergiftete Stelle erwischt. Also meiner Meinung nach war es nicht die Tante und die Eltern waren es meiner Meinung nach sowieso auch nicht. Also ich tendiere eher dazu, dass es eine externe Person war.
Genau, also es gibt auch noch die Theorie, sie ist ja mit den drei französischen Bulldoggen noch spazieren gegangen, einzeln. Das heißt, sie war dreimal draußen und es gibt dann so eine Theorie, dass sie vielleicht irgendetwas angenommen hat, das ihr jemand angeboten hat auf dem Weg. Aber die Eltern sagen halt, ja, Anna war überhaupt nicht ein Kind, das etwas angenommen hätte, weil sie haben ihr das halt so beigebracht, dass sie nichts annimmt von Fremden und deshalb wird auch diese Theorie schnell verworfen. Aber ich finde halt dadurch, dass die Beweislage halt wirklich so minim ist, also da gibt es ja eigentlich fast nichts, was für die Tante spricht oder für jemand anderen, hätte auch diese Theorie nicht einfach verworfen werden sollen. Weil es könnte halt noch vieles gewesen sein, außer das Eis. Und ich finde auch, die Tante und Anna, die hatten ja ein wirklich inniges Verhältnis und sie war ja ein Einzelkind und ich denke, Elisabeth, die hat ja auch Freude daran, sie zu besuchen und mit ihr Zeit zu verbringen und hat sich ja auch mit ihr geschminkt und auch Anna ab und so ein bisschen mitgeschminkt und ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn die Tante halt Anna nicht gemocht hätte, dass sie sie so gut behandelt hätte schon davor. Da hätte es doch bestimmt schon andere Streitigkeiten oder irgendwelche auffälligen Äußerungen oder Taten gegeben. Ich kann mich leider in diesem Fall überhaupt nicht festlegen. Das ist so ein Fall, bei dem ich nicht mal eine Tendenz habe. Also ich kann nicht mal wirklich sagen, ich bin eher für das oder für das, weil irgendwie kommt mir wirklich alles so schwammig vor. Ja, ich kann mich einfach nicht
Ja.
festlegen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil es ist irgendwie auch nicht wirklich ein Cold Case, wo man halt so, also doch, es gibt ja die Spekulationen und die Theorien, aber ich finde, es ist ziemlich unfair, dass man da die Tante 4 Jahre lang verdächtigt hat und eingesperrt hat. Und es geht nicht mal um die 4 Jahre, die ihr gestohlen wurde, es geht auch um Rufmord. Ja, klar, jetzt wurde sie ja wie freigesprochen. Also auch wenn sie nicht gestorben wäre, was ja schon an sich sehr tragisch ist, aber ich denke, wenn man so etwas erlebt hat, ein normales Leben wieder weiterzuführen, also irgendwie einen Job zu bekommen oder halt einfach, dass die Leute nicht tuscheln hinter deinem Rücken und halt so wie wir jetzt doch spekulieren, dass es du vielleicht warst, weil ich denke halt jetzt so eben, wie schon gesagt, so wie du es mir jetzt erzählt hast, fand ich halt so, okay, es spricht eigentlich nicht so viel für die Tante, echt nicht, außer dass sie halt die Apothekerin ist, aber ich finde, sie war viel zu nett und auch nicht so künstlich nett zu Anna. Ja, und darum kann ich mir das irgendwie fast nicht vorstellen. Und eben, dass jetzt du gesagt hast, schlussendlich wurde sie freigesprochen, habe ich mir dann halt schon gedacht, ja, Halleluja, also warum, also sie, es gab viel zu wenig Beweise, es hätte gar nicht so weit kommen dürfen. Ja, also echt spannend, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ich tendiere halt wirklich dazu, dass die Theorie, wie es wirklich war, noch gar nicht entdeckt wurde, dass das noch in den Sternen steht und dann vielleicht jemand auf seinem Todesbett endlich dann dazu stehen wird, dass er das war. Aber momentan sehe ich da keinen Täter von denen, die genannt wurden.
Das halte ich auch für möglich, dass es so war. Und ich denke auch, wie du jetzt gesagt hast, nicht nur, dass sie diese Jahre verloren hat und dass sie danach vielleicht ja, ihr Leben nicht mehr hätte weiterleben können, wie es davor war. Ich meine, es macht ja auch psychisch etwas mit jemandem, wenn er so lange Zeit, also auch wenn es 4 Jahre sind, wenn die Person 4 Jahre im Gefängnis verbringt. Ich meine, das macht dich auch psychisch kaputt und du kannst auch so nicht mehr wie vorher leben, auch wenn du den Job weiterhin hättest oder sonst etwas. Du bist ja dann trotzdem geschädigt, wie wir es auch in deinem letzten Fall gehört haben. Bei Sascha Butzmann, der hat ja das auch sehr gut erklärt, dann als er ein erwachsener Mann war, was das mit ihm psychisch gemacht hat und ja, wie sich diese Taten auf ihn ausgewirkt haben. Und ich finde, genau so wirken sich auch die Gefängnishaft und solche Erlebnisse auf die Psyche aus. Deswegen auch ein schrecklicher Fall. Und falls ihr eine Theorie habt, die wir hier nicht genannt haben oder eine Favoritentheorie habt, dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen.
Absolut. Und ich finde es auch super, dass du den Fall dir ausgesucht hast. Ich muss sagen, ich kannte den Fall so oberflächlich, weil ich mich natürlich auch da reingelesen habe, nachdem so viele, also nachdem wir doch einige Fallvorschläge bekommen haben. Und dann musste ich mir ja auch einen da noch rauspicken und den habe ich mir auch durchgelesen. Aber eben, ich bin ja nicht so ein Fan von ungelösten Fällen und darum habe ich sofort gedacht, ja, nichts für mich. Aber ich finde, du hast es jetzt so gut erzählt, also so cool auch erzählt, wirklich neutral, dass man sich selbst eine Meinung bilden kann, konnte. Ich hoffe, für euch, die das jetzt gehört haben, war es auch so. Aber ich fand es war wirklich mega spannend, für das, dass es jetzt dein letzter deutscher Fall war, hast du gerade noch den Vogel abgeschossen. Super Fall ausgesucht.
Ja, ich hoffe auch, dass ich es ziemlich neutral erzählt habe und dass ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt und eure eigene Theorie vielleicht daraus so ziehen könnt und uns die natürlich schreibt, weil es interessiert uns wirklich brennend, welche Theorien da aufkommen und ob wir vielleicht irgendetwas jetzt in unserer Analyse übersehen haben.
Genau. Gut, danke dir nochmals für den Fall. Ich würde sagen, ich lockere jetzt aber mal ein bisschen noch die Stimmung. Ich finde jetzt sehr bedrückt bin ich jetzt nicht nach dem Fall. Also wir hatten schon schlimmere Fälle, aber es ist halt trotzdem wieder ein Kind unschuldig gestorben. Das ist immer schlimm. Und durch das, dass ich ja viel mit Kindern arbeite, ja, ist es halt immer noch, also ist es wirklich noch härter oder es kommt einem wirklich noch näher, habe ich das Gefühl. Aber ich versuche jetzt trotzdem eine Schulgeschichte zu erzählen, die zwar nicht mir passiert ist. Ich habe ja gerade Ferien, darum habe ich jetzt nichts so brandaktuelles. Aber ich habe letztens mich mit einer Kollegin unterhalten. Die ist mit ihrer Klasse, war sie im Skilager. Gleich, also gerade kurz vor den Ferien. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber wir haben seit dem 17. Dezember Ferien. Starten dafür aber wieder schon, also schon wieder am 3. Januar. Und sie sind da in dieser 2. Dezemberwoche waren die im Skilager und sie hat 5. Sechstklässler, also schon ein bisschen größere Schüler als meine. Und irgendwie haben sie da an einem Tag auf den Bus gewartet, der sie immer zum Sessellift, zu der Station da gebracht hat. Man merkt, ich fahre kein Ski, keine Ahnung, wie das abläuft. Und dann ist irgendwie anscheinend ein Lastwagen durchgefahren, als sie gerade gewartet haben und die Lehrerin hat gesagt, hey, Achtung, geht ein bisschen zur Seite und das eine Kind hat sich so erschrocken, dass es halt gestolpert ist rückwärts und sich an einem Stacheldraht den Finger aufgeschnitten hat. Aber es hat ziemlich extrem geblutet und weil meine Kollegin halt auch noch sehr jung ist, hat sie halt sicherheitshalber den Krankenwagen gerufen und das Kind in die Notfallstation begleitet. Und als sie da im Krankenwagen saßen und das Kind hat halt selber, also weil man halt das eigene Blut sieht und man sieht, dass es so fließt, dann ist es ja nie ein angenehmes Gefühl. Und ich denke, als Kind, wenn du noch so weit von zu Hause weg bist, ist es noch schlimmer. Und das Mädchen ist dann in dem, also es war ein Junge, sorry. Und der Junge ist dann da mit ihr im Krankenwagen gesessen und dann hat er so gesagt, muss ich jetzt eingeschläfert werden? Aber er war schon so fast weg mit den Gedanken. Und sie musste halt lachen, weil wegen dem muss man ja nicht eingeschläfert werden. Vor allem ein Mensch wird nicht eingeschläfert.
Ja.
Aber das Kind hat sich so gesorgt und sie hat dann halt so
Oh.
gelacht und gesagt, nein, keine Angst, das wird ganz sicher nicht der Fall sein.
Das arme Kind. Aber wie geht es dem Finger?
Alles gut, sie haben dann geklebt mit den mit den Streifen, das musste nicht mal genäht werden, aber das Kind ist einfach nicht mehr Ski gefahren, dass sich das nicht mehr öffnet. Hat dann das zu, in der Küche geholfen und so. Also sicher auch ganz toll.
Okay, da bin ich froh, dass nichts Schlimmeres mit dem Finger passiert ist. Aber ja, ich denke, manchmal sind diese Programme, die zusammengestellt werden, auch ganz toll, die außerhalb vom Skifahren und Snowboarden so geplant werden.
Genau, weil es können ja nicht alle Ski und Snowboard fahren, zum Beispiel so wie ich.
Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn du es nicht gerne machst.
Genau,
Ah,
ich
ja.
vermisse es jetzt nicht.
Und sonst kommst du mal mit uns mit und dann findest du vielleicht Gefallen daran.
Oh Gott,
Naja.
ich kann euch nur erzählen, dass wir vor einem Jahr etwa, jetzt noch eine andere kurze Geschichte, bin ich mit Larissa, ihrem Freund und meinem Freund, sind wir zu viert Schlitten fahren gegangen. Und ich hasse Schnee, also ich musste sowieso mir die Ausrüstung irgendwie zusammenklauen von einer Kollegin, die Skihose. Dann habe ich noch Handschuhe irgendwo ausgeliehen, weil ich halt solche Sachen alles nicht besitze. Und wir wollten halt immer zu zweit auf einem Schlitten sitzen und die Schlitten waren so klein. Also das waren ganz sicher keine Zwei-Personen-Schlitten. Ich glaube, wir haben alle danach ausgesehen wie verprügelt. Wir hatten so viele blaue Flecken. Also
Ja.
Schnee. Und Schneesport ist einfach nicht meins. Obwohl das Schlittenfahren mit euch, das war echt lustig. Aber nach den blauen Flecken muss ich sagen, hat gereicht für ein Jahr wieder.
Als du das jetzt erzählt hast, ist mir dieses Video eingefallen. Weißt du noch, welches? Wo du vom Schlitten fällst. Boah, das müssen wir in die Instagram-Story posten, damit ihr das sehen könnt, weil es war so lustig.
Okay, das poste ich.
Ja, und Mila hat das noch mit so guter Musik unterlegt. Also, ich liebe dieses Video. Ich lache mich jedes Mal tot, obwohl ich genau weiß, was passiert.
Ich habe es auch in meinen, also auf meinem privaten Instagram-Profil habe ich es in den Story-Highlights und du wirst es nicht glauben, aber ich bekomme immer wieder Reaktionen drauf, weil wahrscheinlich Leute das Video aussuchen gehen und sagen, was ist denn da mit euch los gewesen? Aber ich poste das wirklich, weil es ist echt mega lustig.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann vielen Dank allen fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr diese Folge auch nicht allzu schlimm fandet und ja, schöne Festtage hattet.
Wir hören uns so oder so im nächsten Jahr. Unsere Podimo-Hörer hören uns zwar ganz frisch zum Jahresanfang und die anderen müssen sich halt noch eine Woche lang gedulden. Wir haben uns auch etwas Cooles überlegt für unser Jubiläum. Wie immer, die Podimo-Hörer erfahren es halt schon nächste Woche auf Podimo und ihr anderen müsst uns auf Insta folgen, damit ihr die News auch erfährt, bevor ihr es dann in der Folge selbst hört.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Ciao.